Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wenn es keine Lösung geben würde, dann hätte die Schweiz schon ein Problem. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder?
Wenn es keine Lösung gäbe, es wird aber eine geben. Ein Ende des Krieges ist nicht genug in den Märkten eingepreist. Nein, mir nicht, aber der Börse, mir überhaupt nicht.
Gibt es dann die größte Jahresendrally seit Jahrzehnten?
Ja.
Es geht sofort los mit dem Interview und wenn dir meine Interviews gefallen, kannst du mir einen riesen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und weil so viele Fragen von euch kommen zum Thema Schweiz, jetzt gibt's alle Infos, Schweizer Franken in Schweizer Aktien investieren, gratis zum Download. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem eurer Lieblingsgäste. Ihr habt ihn wieder zuletzt gefordert und tada, da ist er. Zugeschaltet aus der Schweiz, Vermögensverwalter aus Zürich von der Aqfif International. Herzlich willkommen zurück, Moimir Linker.
Ja, hallo Herr Lochner und auch natürlich ein herzliches Hallo aus Zürich an alle Ihre Follower.
Herr Linker und Lochner oder wie man es auch mittlerweile nennt, Netzer und Delling. Heute wollen wir mal wieder auf die Börse blicken und ich bin sehr gespannt, was Sie heute zu bieten haben. Aber vorab habe ich was Spannendes. Ihr Lieblingsformat, 7 schnelle Fragen. Ja oder nein? Sind Sie parat?
Es werden ja immer mehr. Ja, ich versuche parat zu sein.
Beim nächsten Mal machen wir 25, heute noch 7. Haben Sie Glück gehabt? So, fangen wir an. Wird der Dollar wieder stärker?
Ja.
Sind die Märkte überbewertet?
Nein.
Gibt's noch Frieden in der Ukraine in diesem Jahr?
Ja.
Kommt noch eine heftige Korrektur in diesem Jahr?
Nein.
Werden die Zinsen am 17. September in den USA fallen?
Ja.
Wird es eine böse Überraschung bei der Inflation geben?
Nein.
Welche drei Aktien für den Rest des Jahres?
Lochner, wenigstens so die Kategorie wäre gar nicht mal so schlecht. Ob spekulativ oder ob ausgewogen oder dynamisch.
Dürfen Sie sich aussuchen. Können auch gerne mischen.
Ja, es ist sehr freundlich von Ihnen.
Bin ja ein liberaler Mensch.
Ja, aus der konservativen Sparte die Swiss Re, aus der mittleren Sparte die Amazon und aus der dynamischen Sparte die Intel.
Intel, das ist, da sprechen wir gleich drüber, was Sie da sehen. Das finde ich spannend. Lassen Sie uns allgemein mit den Märkten anfangen. Dieses Jahr wird historisch, also 2025, haben Sie letztes Jahr gesagt, im November müsste es gewesen sein. Jetzt ist das Jahr ja nicht schlecht, aber zu historisch fehlt uns schon noch ein bisschen was, oder?
Finden Sie?
Ja, ein bisschen könnte noch mehr gehen.
Ja, es kann immer mehr gehen, aber mit historisch finde ich, dass die Zollproblematik langsam aber sicher aus dem Fokus schwindet, mit Ausnahme der Schweiz, zugegeben, werden wir sicherlich später darauf zu sprechen kommen.
Da werden wir drüber sprechen müssen, ja.
Da werden wir drüber sprechen. So, es hagelte Deals weltweit und dieses Thema ist nicht mehr im Fokus. Dann gibt es eine zweifelsohne massive Bewegung in der Ukraine. Da wird mir, glaube ich, jeder recht geben. So ernst waren die Friedensbemühungen noch nie. So geglüht hat die Diplomatie noch nie. Und seit Jahren waren wir nicht einer Lösung näher als im Moment. Wir haben die US-Märkte nahezu auf dem Allzeithoch. Schauen Sie sich die Entwicklung an seit dem Ende des ersten Quartals an. Wir haben Strukturprobleme in der Schweiz. Wir haben in Europa ebenfalls einen DAX, der mit dem Allzeithoch liebäugelt. Und hätten Sie mir diese Frage gestellt oder wenn wir uns Das ist immer das Problem, psychologisch betrachtet, dass man sehr, sehr schnell vergisst. Die Börse vergisst sehr schnell und die Investoren und die Börsianer, die vergessen noch schneller. Ein psychologisches Phänomen, was uns immer begleiten wird, solange sich die Erde drehen wird. Und wenn wir die Uhr 6 Monate zurückdrehen und ich hätte diese Prognosen gestellt, die ich auch gestellt habe, dann hat man mich damals ausgelacht. Heute tut man es nicht mehr. Die Frage ist natürlich, wo lag ich richtig, wo lag ich falsch? Und ich bin der Letzte, der sich da diesem Vergleich scheut. Also mit dem zumindest historisch vielleicht noch nicht, aber nicht historisch würde ich auch nicht sagen.
Das muss ich jetzt natürlich sagen. Sie lagen da sehr gut, weil sie sich haben nicht beirren lassen, auch gerade im April, als es richtig gescheppert hat. Aber jetzt sagen wir mal, okay, jetzt ist dieses Jahr, ob das jetzt historisch ist oder nicht, bislang ist es auf jeden Fall gut gelaufen, erstaunlich gut, sicherlich auch, wenn man sich die ganzen Schlagzeilen anschaut. Aber jetzt ist ja die entscheidende Frage, wo sollen jetzt noch die steigenden Kurse herkommen? Und da machen sich, glaube ich, viele Fragen. Über Russland, Ukraine können wir gleich noch sprechen. Aber wenn wir uns mal die Unternehmensgewinne anschauen, also die Revisionen ja zuletzt nach oben geschossen, eine Dynamik wie seit Jahren nicht, weil eben die Stimmung sehr schlecht war, weil viele die Hosen voll hatten, vor allem natürlich im April, aber zuletzt offenbar ja auch immer noch viel Vorsicht drin. Aber jetzt ist ja das alles nach oben revidiert worden und jetzt warnen viele davor, dass die kommenden Quartale halt dann ja vielleicht enttäuschen oder halt zumindest nicht mehr positiv überraschen. Also wo ist denn da jetzt noch das Feuer für die steigenden Kurse? Da ist doch alles drin, die Deals sind auch drin.
Zwei Fragen dazu. Erstens, wo sind denn die letzten 125 Jahre die steigenden Kurse hergekommen? Und die zweite Frage ist, haben Sie nicht gerade vor kurzem einen Tweet gesendet, wo Sie die Ertragssaison als herausragend bezeichnet haben?
Das stimmt, aber das ist ja schon hinter uns. Die Börse schaut ja sicher in die Zukunft.
Ja, natürlich ist es hinter uns, aber Sie kennen dieses Phänomen, das ist der Hindsight-Bias. Ich möchte im Laufe dieses Gesprächs einige Fehlverhalten aufgreifen, einige Biases, was ja die Grundlage unserer Arbeit ist. Und diese Biases belegen eigentlich eindrucksvoll etwas Phänomenales, wie der Mensch psychologisch an Märkten funktioniert, warum die Märkte immer steigen oder langfristig steigen, vor allen Dingen aber auch das Faszinierende, wie die Biases zusammen verknüpft sind, wie ein Fehlverhalten mit dem anderen zusammenhängt. Ist genau wie in der Gesundheit, darum sage ich immer Wells und Health. Übergewicht verursacht Hochblutdruck. Hochblutdruck ist natürlich negativ, wenn er sich paart mit Diabetes und so kommen die langfristigen Krankheiten. Übrigens, die Menschen haben Angst, von einem Meteoriten erschlagen zu werden oder beim Flugzeugabsturz zu sterben. Die Wahrscheinlichkeit, an Herz-Kreislauf zu sterben, liegt etwa 100.000 Mal höher. Das sind diese klassischen Biases. Und das ist dieser Hindsight-Bias. Und in 4 Monaten werden wir über die nächste Ertragssaison sprechen. Und dann werden wir feststellen, dass die gar nicht so schlecht ausgefallen ist wie erwartet, sogar deutlich besser. Warum ist das so? Diese ganze Problematik Zölle kommt jetzt in einen Lösungsweg. Die Wirtschaft ist ein Organismus, sie adaptiert. Und das ist genauso wie diese Schwäche des Euros und der anderen Währungen global gegen den Schweizer Franken. Der Schweizer Franken steigt langfristig und da sind sicher alle Experten einig, dass es langfristig diesen Prozess weitergeben wird. Und die Wirtschaft adaptiert das Ganze. Ich denke nicht, dass das letzte Quartal schlecht wird. Ich denke, dass die Inflation nicht explodiert durch die Zölle, weil da sind wir wieder bei dem Zusammenspiel Trump und Paul und die beiden brauchen sich gegenseitig, das ist gar keine Frage. Trump ist für Paul ein Garant für die Stabilität. Er will sich umschulden, er muss nochmal 5,6 oder 5,8 Billionen refinanzieren dieses Jahr. Und er will natürlich, dass die Anfrage nach amerikanischen Staatsanleihen global anhält, denn sonst kann er sich nicht refinanzieren. Er braucht tiefere Zinsen, das ist absolut klar. Aber Fakt ist, dass die beiden sich gegenseitig brauchen. Und ich würde sogar sagen, dass der Trump, den Mr. Paul, mehr braucht als umgekehrt. Fazit des Ganzen, ich denke nicht, dass es Ende Jahr negative Überraschungen geben wird bei der Quartalssaison Nummer 4.
Okay, da kann ich jetzt noch mitgehen. Wir haben es ja jetzt dieses Jahr auch schön gesehen, die Erwartungen waren schlecht und dann war es eben mal wieder besser. Jetzt sind die Ausblicke auch wieder bei vielen Unternehmen wirklich mau gewesen. Also okay, jetzt da vielleicht nicht die große Katastrophe, aber bei den Zöllen, auf gut Deutsch, irgendjemand muss sie doch fressen. Jetzt haben wir bisher gesehen, dass es eher die Unternehmen gefressen haben, auch eine interessante Prognose von Goldman Sachs dazu von letzter Woche. Also das ist ja schon mal die Frage, die Unternehmen haben es bisher gefressen, das muss sich ja auch irgendwo an den Margen zeigen und vor allem ist jetzt die Prognose, dass die Unternehmen das vielleicht nicht weiter fressen. Ja okay, dann werden die Unternehmensergebnisse vielleicht okay, aber dann fressen es eben die Verbraucher. Also wir pendeln ja zwischen zwei Wänden, die auf uns zukommen. Auf der einen Seite Inflation, wenn es die Verbraucher fressen müssen. Und wenn es die Unternehmen fressen, dann Enttäuschungen bei den Unternehmensergebnissen. Das, irgendjemand muss es ja schlucken.
Es fressen am Ende immer die Verbraucher.
Es aber fressen dann Inflation.
Es fressen am Ende immer die Verbraucher, aber die Frage ist, welche Segmente werden günstiger, welche Segmente werden teurer? Nein. Das kann man nicht pauschal sagen, dann steigt die Inflation. Es ist viel zu diversifiziert in sich selbst. Das ist eine Aussage, die ich so nicht unterschreibe. Weil man muss sich Folgendes mal anschauen. Was will Trump? Trump will, und das ist wirklich sehr, sehr dingbar und dingfest zu machen, eine Situation USA, Schweiz. Was will Trump? Der Trump will das Haushaltsdefizit senken. Alles klar. Was er aber kennt, und das ist eben diese extreme Komplexität dieser Problematik. Er will sich billiger refinanzieren, er will die Zinsen unten haben. Er will aber gleichzeitig den Dollar schwächen. Stichwort Mar-a-Lago, was nie wirklich Mar-a-Lago war, das haben wir letztes Mal schon miteinander analysiert. Nun, das ist ein Spagat, das ist ein sehr schwieriger Spagat. Mhm. Er will ein Zinsniveau haben zwischen USA und dem Rest der Welt, was immer noch attraktiv genug ist. Natürlich nicht 5% wie jetzt oder zu Europa 3,5, aber so auf 1-2 möchte es gerne haben und trotzdem den Dollar stabil, aber nicht zu stark. Auch ein Spagat. Und dafür braucht er, wie gesagt, den Jay Powell. Keine Diskussion. Jetzt will er trotzdem aber die Staatsanleihen langfristig für Auslandsinvestoren attraktiv halten. Stichwort China. Auch zum Beispiel die Nationalbank, schweizerische, hält natürlich amerikanische Staatsanleihen. So, und aus diesem ganzen Package betrachtet will er das Haushaltsdefizit, das Handelsdefizit senken und eine billige Refinanzierung. Soweit passt das alles. Nur, was sicher falsch ist, dass Trump nichts anderes macht, als Symptome zu bekämpfen. Das ist eine Symptombekämpfung. Wenn ich Grippe habe oder wenn ich eine bakterielle Infektion habe, kann ich Ibuprofen schlucken, dann senke ich das Fieber und die Schmerzen, aber ich beseitige nicht die Ursache. Die Ursache ist ein Antibiotikum, was den Infektionsherd stilllegt. Und er streut im Moment halt Ibuprofen und setzt keine Antibiotika ein. Was wären diese Antibiotika? Antibiotika wäre ein grundsätzlicher Wandel in der Struktur der amerikanischen Volkswirtschaft. Was will ich damit sagen? Ich möchte das vielleicht dingfest machen am Beispiel vom Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet sind die Zechen zugegangen. Ein gesamter Wirtschaftszweig ist komplett erlegen. Und dann hat Deutschland damals begriffen, und hat die Leute ausgebildet. Man hat Fachkräfte ausgebildet. Was dann sträflich in den letzten zwei Jahrzehnten vernachlässigt wurde. Da aber nicht. Und hat man perfekt gesehen, dass das Ruhrgebiet einen kompletten Wandel durchlebt hat. Weg von Schwerindustrie hin zu Dienstleistung und so weiter. Und dieser Strukturwandel ist gelungen. Ja, was ist denn in Amerika? In Amerika ist das Problem, dass wir keine Fachkräfte haben. Damals noch Bill Gates und damals noch, die haben sich schon beschwert, dass das ein Problem sein wird. Und Tim Cook, der Chef von Apple, geht heute zu Trump und sagt, wir haben keine Arbeitskräfte, wir haben keine Fachkräfte. Das heißt, man müsste massiv in die Ausbildung investieren. Was wäre die Folge? Wenn man massiv in die Ausbildung investieren würde, kämen Fachkräfte. Das heißt, Amerika wäre selbst in der Lage zu produzieren. Das beste Beispiel, Halbleiter, Chips. Was natürlich, da ist Amerika absolut abhängig von China. Wobei man sieht ja auch, dass China langsam unter Druck kommt. Stichwort Taiwan und zum Beispiel Indonesien. Da kommt der Druck langsam her, dass China muss auch sich selbst einem Wandel unterwerfen in dieser Beziehung und in dieser Hinsicht. Und das ist genau das Problem. Und dann würde man nämlich folgende Probleme lösen. Wenn Amerika selbst in der Lage wäre, qualitativ hohes Gut zu produzieren, müssten sie weniger importieren, könnten wieder mehr exportieren. Und das wäre tatsächlich keine Symptombekämpfung. Das wäre die Lösung des Problems nachhaltig, so dass es sogar vielleicht zu einem Handelsüberschuss kommt als zu einem Handelsdefizit. Aber das Problem ist, dass Ausbildung in Amerika astronomisch teuer ist und dass der Farmer-Sohn oder der Sohn von einem Minenarbeiter oder was auch immer, kann halt nicht aufs College und kann nicht auf die Universität gehen, um zu studieren, um dann irgendwann mal Chips zu entwickeln für Apple. Und das ist das grundlegende Problem, was Jahrzehnte Problematik nach sich bringen wird. Umgekehrt, warum soll jemand in Amerika massiv investieren, um die Standorte dahin zu verlagern? Weil das mit einer riesengroßen Unsicherheit verbunden ist. In 3 Jahren ist der Trump vielleicht nicht mehr da. Und ich meine, wenn Sie sagen, ein Unternehmen nimmt 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden in die Hand und baut ein Werk in den USA, dann dauert das 2, 3, 4, 5 Jahre. Wer weiß, was bis dahin passiert. Und diese Klarheit, diese Investitionssicherheit und vor allen Dingen der Strukturwandel in den problembehafteten Branchen, da liegen die Schlüssel für diese Lösung.
Da sind wir schon bei der Schweiz gelandet. Lassen Sie uns da kurz drüber sprechen. Nur Laos, Myanmar, Brasilien und Syrien haben höhere Zölle aufgebrummt bekommen. Dann kommt die Schweiz mit dem berühmten 39%. Was hat Donald Trump ausgerechnet gegen die Schweiz?
Was da ausgerechnet hat, weiß ich nicht. Was aber die Ursachen dafür sind, muss man ja eins sagen. Es gibt die Schweiz ist sehr gespalten. Die Arbeit des Bundesrats ist nach Meinung vieler Katastrophe gewesen. Sogar der Rücktritt der Präsidentin wurde gefordert. Auf der anderen Seite sagt man, nein, das ist alles okay. Man sollte auf Konfrontationskurs gehen. Wir haben zwei grundlegende Probleme. Wir sprechen hier nicht über das Problem der Unternehmen an sich. Mit Ausnahme von Elektro und von Halbleiter und von Uhren. Und dann kommt nochmal ein separates Problem. Das ist Pharma. Wir müssen es nachher genau auseinander dividieren, weil das, wie gesagt, sehr komplex ist. Das Problem ist, dass viele sagen, es ist dilettantisch gewesen, die Verhandlungen waren katastrophal. Fakt ist, auch wenn man sagt, dass die Verhandlung rational richtig war, sie war psychologisch eine Katastrophe. Man kennt Trump, man weiß, wie er tickt, man weiß, wie er funktioniert. Jetzt kann man sagen, an dem Tag hat er einen schlechten Tag erwischt, das ist richtig. Und zu Frau Keller-Sutter hat der Trump gesagt, ja, ich kenne diese Frau nicht, sie hat mir nicht zugehört. Das sind so Zitate, die hier sehr, sehr stark durch die Medien gegangen sind.
Also aber man ist ja extra nochmal nach Washington gefahren und hat nichts erreicht, kann man sagen.
Ja. Man hat gar nichts erreicht. Ja, man hat sich gefragt, warum.
Hey, Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Man hat die Falschen geschickt und das war alles psychologisch. Natürlich, ich meine, zum Beispiel sind gestern Telefone gelaufen, die Mikrofone gelaufen bei der Pressekonferenz und die Frau Meloni hat auf Deutsch gesagt, gelinde gesagt, dem Trump den Rücken gekrault. Das hat Frau von der Leyen auch getan und es gab einen Deal. Ich muss per se fragen, was ist denn daran schlecht? Man weiß, wie Trump tickt. Und darauf muss man sich vorbereiten. Und er sitzt nun mal am längeren Hebel. Wir haben ja gesehen, dass die USA es geschafft hat, dass die Schweiz das Bankgeheimnis damals ins Wanken gebracht hat. Man weiß, wie das bei dem namenlosen Vermögen gelaufen ist. Man weiß aber auch zum Beispiel die Kommunikation, die gelaufen ist, als die Credit Suisse die UBS übernommen hat. Da sind sehr viele Gespräche hinter den Kulissen gelaufen, ohne die Öffentlichkeit. Und wo ist diese Kommunikation zum Beispiel geblieben mit den Pharmakonzernen hier in der Schweiz, als es um die Zölle ging? Und es gibt ja wirklich heikle Bereiche, sehr heikle Bereiche. Um die ist es dem Trump gegangen. Kampfflugzeuge, die Dollarreserven der Schweizerischen Nationalbank, die Staatsanleihen auch, die die Schweiz hält. Dann war ein ganz großes Thema Gold und Pharma. Was viele nicht wissen, dass nahezu die Hälfte des gesamten Handelsdefizits auf Gold zurückzuführen ist. Die Hälfte des Defizits USA und der Schweiz ist nahezu die Hälfte. Es sind, behaften Sie mich nicht, 19, 20 Milliarden auf die Gesamtsumme, also nahezu die Hälfte. Gut, das waren die heiklen Punkte. Jetzt kann man sagen, man hat die Verhandlungen rational geführt, aber man hat nicht genug angeboten. Die Attraktivität war nicht gegeben und siehe im Nachhinein, da kommen tatsächlich Punkte, die diese Attraktivität auch massiv gesteigert haben, beziehungsweise plötzlich es attraktiver zu sein scheint. Wie zum Beispiel ein Vorschlag, den ich sehr, sehr gut finde, dass Lufthansa gesagt hat, okay, liebe Schweiz, dann wir kaufen jetzt alle Boeing-Flugzeuge über die Swiss, die Tochter der Lufthansa, und wickeln es über die Schweiz ab. Interessanter Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt ist, ich kenne einen konkreten Fall aus dem Kundenkreis. Ein Patient hat Krebs und benötigt Medikamente. Die kosten in den USA $7,000 im Monat. Er fährt über die Grenze nach Kanada und bekommt die Medikamente für $1,000 im Monat. Und das zeigt das Problem. Pharma ist das Problem, weil man kann nicht immer den schwarzen Peter, den Schweizer Pharmaunternehmen in die Schuhe schieben. Man muss auch ganz klar sagen, dass wir in den USA ein Problem haben, nämlich es ist der Importeur, dann gibt's einen Zwischenhändler und erst nach 2 oder 3 Zwischenstufen, die kräftig verdienen, geht es an die Ärzte oder Apotheken oder in die Kliniken. Und das Problem wurde schon vor Jahren angesprochen und das Ganze ohne eine nachhaltige Lösung. Das ist ein Thema, wo man das Pharmaproblem entschärfen könnte. Das zweite Problem ist Energielieferungen. Die Schweiz, der sind die Hände gebunden, weil wir haben ja Lieferverträge mit der EU. Das heißt, da ist das Problem. Aber über dem ganzen Problem dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Wir haben eine Situation, dass alle Schweizer Produzenten oder beziehungsweise alle Schweizer Firmen, die schon in den USA produzieren, diese Problematik gar nicht haben. Das bedeutet, nehmen wir das Beispiel Sika. Sika produziert beispielsweise, sie wurde mit abgestraft, aber trotz all dem muss man sagen, das ist ein psychologisches Phänomen, weil Sika produziert in den USA. Für den gesamten Bedarf in USA produziert Sika in den USA selbst. Das ist das eine. Das zweite ist, es gab Unternehmen, die haben angekündigt, die Produktion in der EU zu steigern. Denn wenn ein Schweizer Unternehmen in der EU produziert, dann greifen nicht die 39%, dann greifen die 15% EU-Zoll. Das heißt, die Wirtschaft lernt zu adaptieren. Genau wie auch die Entwicklung des Schweizer Franken, dass die Schweiz eine sehr adaptierungsfähige Volkswirtschaft ist. Und das ist der eine große Vorteil. Der zweite Vorteil ist, wir haben größtenteils Nischenprodukte. Wir haben ganze Produktionsketten, die an den Halbleitern aus der Schweiz oder Dentalzubehör oder weiß ich nicht was, Hightech, Elektro. Da ist die Schweiz ein Global Player, was die Nischenprodukte angeht. High Quality Nischenprodukte und diese sind einfach nicht ersetzbar. Und jetzt muss man sich diese gesamte Situation anschauen und sagen, die Schweiz hat ein Problem, aber die Unternehmen spezifisch nicht. Wir sprechen tatsächlich über den Mittelstand. Und wir sprechen tatsächlich, dass dann die Arbeitsplätze bei den nicht börsennotierten Unternehmen kaputt gehen.
Aber das wäre ja schon ein heftiger Schlag auch für die, also jetzt gehen wir mal von den Aktien vielleicht weg, okay, verstanden, die sind entweder in den USA oder halt können in die EU ausweichen, okay. Aber trotzdem, für die Schweiz als Standort wird das nicht eine Packung, zum Beispiel Ricola, interessant, wenn man das recherchiert, also bei Walmart könnten in den USA wegen der Zölle die Kräuterbonbons statt $5.50 bald $8 kosten und Ricola macht über 40% des Umsatzes in den USA, gerade mal 7% in der Schweiz. Also das wird jetzt nicht das Ende der Schweiz sein, aber wenn es da keine Lösung gibt, das wäre doch schon ein heftiger Schlag, oder?
Habe ich ja gerade gesagt. Ja, wir reden nicht über Nestle, wir reden nicht über Roche, über Novartis, über Sika und so weiter, sondern wir reden genau über diese kleineren Unternehmen. Und da ist auch noch nicht das Ende aller Tage. Es muss Verhandlungen geben, sie müssen weitergehen. Hier in der Schweiz setzt man sich massiv dafür ein. Das ist, da würde ich jedem Deutschen, der sich dafür interessiert, auch mal zwischendurch mal Schweizer Zeitungen durchzublättern, wie auch immer. Ja, es lohnt sich tatsächlich, das zu lesen, weil das ist schon eine sehr, sehr, sehr große Bewegung. Und das erhitzt auch die Gemüter immer mehr. Es gibt auch böse Zungen, die sagen, oder sie interpretieren einen genialen Schachzug in das Verhalten von Trump, dass man sagt, Trump treibt die EU in die Arme, Trump treibt die Schweiz in die Arme der EU. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Wir könnten Stunden darüber sprechen, warum das nicht passieren wird und warum das auch so faktisch nicht zutrifft. definitiv ist natürlich eines, dass wenn jetzt rein hypothetisch die Schweiz der EU beitreten würde oder es eine Währungsunion gäbe, wie gesagt, theoretisch, das wird nie passieren, das wird das Schweizer Volk niemals tragen, das hat schon oft genug abgelehnt, davon mal ganz abgesehen. Aber dann ist es natürlich klar, dass das ein Stabilisationsschub wäre für den Euro, das wäre für die EU-Verschuldung genial, alles richtig. Aber wie gesagt, das ist reine Theorie, ich würde überhaupt nicht so weit gehen. Die Verhandlungen müssen weiterlaufen. Ich bin jemand, der sich dafür extrem einsetzt, dass oder nicht, wen interessiert schon, Linker. Aber ich finde das extrem wichtig, dass auch unsere Komiteemitglieder und so weiter sind alle der Meinung, und die sind natürlich viel höher vernetzt als der kleine Linker. Aber da laufen schon die Drähte sehr, sehr heiß. Und die Bemühung ist sehr, sehr groß, weil der Schweizer Mittelstand ist, im Gegensatz zu Deutschland, versteht die Schweizer Politik, dass das die Basis der Stabilität dieser Volkswirtschaft ist. Und das muss man einfach so in den Vordergrund stellen.
Aber halt
jeder Arbeitsplatz, jeder hier in der Schweiz interessiert jeder einzelne Arbeitsplatz.
Aber halten wir fest, wenn es keine Lösung geben würde, dann hätte die Schweiz schon ein Problem. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen, oder?
Wenn es keine Lösung gäbe, es wird aber eine geben.
Okay, dann sind wir gespannt. Man kann sich eigentlich auch kaum vorstellen, dass das so ja, einfach jetzt so stehen bleibt. Aber jetzt natürlich die entscheidende Frage, wenn wir auf den möglichen Frieden schauen. Glauben Sie wirklich dran? Jetzt warten wir ja schon lange drauf. Sie haben es vorher gut erklärt. Es macht Hoffnung, was gerade passiert. Aber trotzdem, wenn wir mal auf die Wettmärkte schauen, die preisen gerade eine Wahrscheinlichkeit ein von 35, 36, 37%. Und böse Zungen, wie Sie es gerade gesagt haben, sagen, ja, Putin bombardiert weiter. Eigentlich ist das wie aus dem KGB-Lehrbuch. Man will sich halt einfach Zeit kaufen, aber man hat eigentlich kein wirkliches Interesse. Warum glauben Sie, dass das jetzt wirklich klappen soll?
Weil es Experten gibt. Also abgesehen davon, dass ich rein psychologisch, das wissen Sie, eigentlich wirklich bete, dass das endlich diese Sinnlosigkeit aufhört, weil ich habe bei einem unserer ersten Gespräche gesagt, wie die Lösung aussehen wird. Und so wird die Lösung aussehen. Nur der Unterschied ist, dass Hunderttausende ihr Leben verloren haben in der Zwischenzeit. Sinnlos. Völlig sinnlos. Und das ist das, was mich da in diesem Zusammenhang am meisten erzürnt. Weil es wird über Gebietsabtretungen gehen, das habe ich gesagt. Es wird über Friedenstruppen gehen, oder Sicherheitsgarantien, das habe ich gesagt. Es wird über die NATO-Mitgliedschaft ja oder nein gehen, das habe ich gesagt. Alles andere, ob das der Verlauf der Frontlinie oder wie auch immer ist, bitte. Die Erfolge von Russland sind militärisch betrachtet, und das weiß ich auch aus Gesprächen von einigen mit einigen Experten, die Erfolge von Russland militärisch sind grotesk. Auf der anderen Seite, ein Sieg ist extrem unwahrscheinlich. Es ist eine Pattsituation, es war ein Abnutzungskrieg und wie gesagt, ein Ende des Krieges ist nicht genug in den Märkten eingepreist. Es ist immer noch viel Negatives.
Offensichtlich, also das sieht man an den Kursen. Also es gab ja das Putin-Trump-Treffen war ja eher eine Enttäuschung. Am Montag ist aber nichts gefallen. Und man sieht es jetzt an den Wettmärkten. Also wie gesagt, eine Wahrscheinlichkeit von 35%. Jetzt sagen wir mal, es würde passieren in den kommenden Wochen. Sagen wir im September oder was auch immer. Also es würde wirklich diesen Frieden geben. Gibt es dann die größte Jahresendrallye seit Jahrzehnten?
Sie stellen zwischendurch auch mal sehr intelligente Fragen, muss ich gerade feststellen. Der Punkt ist, ja. Der Punkt ist, wie reagiert die Börse? Es ist ja immer dieses Thema Insiderhandel, und wenn ich das gewusst hätte. Das ist wirklich das Phänomen. Ja, das ist der Phänomen von diesem Hindsight-Bias. Das passt im Moment auf das Weltgeschehen wie die Faust aufs Auge. Das passt auf Trump, das passt auf die Ukraine, das passt auf die Märkte. Hindsight bedeutet nichts anderes als ein Rückschaufehler. Und ein Rückschaufehler, um es mal zu definieren, wir haben Bundestagswahlen, und nach den Wahlen gehe ich hin und ich sage, ich habe es genau gewusst. Wusste ich doch, dass das so ausgeht. Diese Selbstbestätigung aus Daten, die nicht klar waren, die aber jetzt auf der Hand liegen. Bayern München gewinnt 10-mal in Folge und dann verliert Bayern München Bielefeld. Ich wusste doch, dass das passiert. Ich habe doch gesagt, dass die mal wieder verlieren werden. Dieses Verhalten, und das ist das, was die Märkte prägt. Und das ist übrigens auch dieses Phänomen, wenn ich zum Beispiel Ihnen jetzt sage, man erwartet ein Top-Firma XY. Man geht hin und sagt, wow, ich erwarte ein Top-Ergebnis. Dann kommen die Analystenschätzungen und dann kommt der große Tag, dann kommen die Zahlen. Man schaut sich die Zahlen an und sagt, wow, Umsatz übertroffen, da ist eigentlich kein Haar in der Suppe dran. Und dann kommt Sell und Good News und die Aktie fällt. Jetzt sagt man, hätte ich das vorher gewusst. In dem Moment, wo die Zahlen rauskommen, jetzt geht sie durch die Decke. Nein, sie tut es nicht. Gleichzeitig ein anderes Unternehmen, wo drin steht, ja, die Zahlen gerade mal eben erreicht, nur beim EBIT übertroffen und die Aktie steigt 10% nachbörslich. Man sagt sich, ich hätte das nie im Leben angepackt. Aber anschließend weiß man, dass sie gestiegen ist. Schauen wir uns das beste Beispiel. Ich komme gleich zu Ihrer Frage. Ich finde das aber für Ihre Follower vielleicht gar nicht mal so schlecht, etwas, ja, wie wir arbeiten, die Hintergründe etwas zu hinterleuchten.
Gerne, ja.
Sie wissen, was der größte Crash in der Geschichte war? Mitte des 17. Jahrhunderts? Das war der größte.
Die Tulpen. Die Tulpenblase,
der
Tulpen. Oder?
Ja, nicht so, nicht der Tulpen. Das ist ein Eldorado, weil das ist der erste, das ist der größte und der erste tatsächlich dokumentierte Crash, den es je in der Geschichte gegeben hat.
Da ruft schon Donald Trump an und will verhandeln.
Ich habe die Leitung, ich habe die Leitung gerade abgestellt. Ich muss mich auf Sie konzentrieren. So, und was ist damals passiert? Es haben Leute für eine Rembrandt-Zwiebel so viel bezahlt, wie viel ein Einfamilienhaus in der Mitte von Amsterdam gekostet hat. Heute sagt man, es ist doch klar. Es ist doch logisch, dass das so passieren musste. Ja, heute ist es klar. Aber damals haben die Leute ihre Häuser beliehen und haben diese Zwiebeln gekauft. Und das waren keine Idioten, denn wenn jemand damals auch ein Haus in Mitte von Amsterdam hatte und konnte eine Hypothek aufnehmen und konnte daraufhin dann seine Zwiebel kaufen, damals erschien es logisch, nicht rational. Manchmal ist rational nicht logisch und logisch rational, aber die Leute haben es gemacht. Und heute sagt man, ja, es ist doch klar gewesen, ja, weil wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Jetzt haben Sie mich gefragt, warum die Märkte weiter steigen sollten, wo sollen die Impulse herkommen? Ja, ich meine, Frieden in der Ukraine, Wiederaufbau der Ukraine und all diese Dinge, wissen wir, dass das ein riesengroßer Impuls sein kann. Wir wissen, dass Nahost nochmal wieder, ich kann es nicht oft genug wiederholen, weil ich bekomme sehr viele Zuschriften, wo es Schädlinka auf Deutsch gesagt, es geht ja am Arsch vorbei, was mit den Menschen im Nahost passiert. Nein, mir nicht, aber der Börse, mir überhaupt nicht.
Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, man muss halt immer differenzieren, aber wir sind ja für die Börse.
Börse interessiert, ob der Ölpreis dadurch steigt und ob sich die Amerikaner jetzt in den Konflikt einmischen oder nicht. Das interessiert die Börse. Was der Linker interessiert, das interessiert keinen Menschen. Aber die Börse ist gnadenlos. Sie interessiert der Ölpreis und die Inflation und der Dollarkurs und nicht, wie viele Menschen gestorben sind. Und das ist das Problem. Nicht ich, sondern die Börse. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Nahost ist nicht mehr der Treiber für die Märkte, sondern es ist tatsächlich mehr und mehr Inflation, Zinsen, Ukraine. Und auch wieder, wenn die Investoren zu mir sagen oder unsere Kunden zu mir sagen, Herr Linker, so schlimm ist das im Moment. Nein, ist es nicht. Bei Kuba-Krise waren wir einen Knopf entfernt vom Dritten Weltkrieg. Und ich sage nur die Dotcom-Krise, Lehman Brothers, Sie wissen alle diese, wo wir wirklich, wirklich in der Bedrulle waren. Das ist im Moment nicht der Fall. Man empfindet es im Moment als schlimm. Das ist auch ein menschliches, logischerweise Verhalten, dass man sagt, die Krise, die wir jetzt haben, das ist die schlimmste, die es hier gab und von allen denen da, die noch kommen werden. Eine Krise ist neu. Das ist die Definition einer Krise. Eine Krise ist neu. Es gibt keine Lösungsansätze, um diese Krise zu beseitigen. Und dann ist es eine Krise. Sobald wir bewährte Mittel haben, auf die wir zurückgreifen können, Hindsight-Bias, der Trump hat ja schon 6 Kriege beendet, sobald wir Möglichkeiten haben, in die Vergangenheit zu greifen und wir finden die Lösungen, die zur Lösung dieser Krise beigetragen haben, dann ist es keine Krise. Und genau das, deswegen sage ich immer, es waren 2 sehr heikle Dinge, nämlich Lehman Brothers. Denn das war wirklich knapp und da hatte man keine Lösungsansätze, erst als die Nationalbank mit der Bazooka kam. Und für mich auch sehr gefährlich war Corona, weil man nicht wusste, wie diese Krise gelöst werden soll. Und dann ist es eine Krise. Und das, was wir im Moment haben, sind zwar massive Probleme, aber es sind keine Krisen. Und trotzdem sind die Lösungen nicht eingepreist. Also, und wenn die Lösungen kommen und wenn die weißen Schwäne tatsächlich, jetzt sind sie immer noch ein bisschen befleckt. Aber sie sind da und sie müssen sich noch säubern. Und wenn die da sind, dann erkennen plötzlich Investoren, wow, die sind ja wirklich weiß. Aber dann ist es zu spät, dann ist der Markt 20% höher.
Dann ist es zu spät. Also kann man festhalten, Frieden in der...
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions.
Ukraine ist nicht eingepreist oder vielleicht sogar nicht mal ansatzweise eingepreist, um das
ansatzweise ansatzweise schon, aber bei weitem nicht gänzlich. Ansatzweise schon.
Okay, dann kommen wir zu Ihrem berühmten Algorithmus. Also wo stehen wir gerade? Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ein Momentummarkt, aber wie stark ist das Momentum gerade wirklich? Wie würden Sie den Markt beschreiben? Was verrät der Algorithmus und wie schätzen Sie das ein?
Er hat sich gegenüber unserem letzten Gespräch kaum verändert. Er ist immer noch sehr, sehr momentumbezogen. Mhm. Er rückt tatsächlich die fundamentalen Daten etwas in den Hintergrund. Er ist neutral, jetzt, was Sie am meisten interessiert, er ist neutral bei Nvidia, ist aber grundsätzlich in die Richtung Technologie und KI weiterhin momentbezogen bullish. Und wenn Sie mir wieder diese Frage stellen, Herr Linker, welche Aktien muss man nicht haben? Dann muss ich immer noch sie langweilen und sagen, es sind immer noch nicht die europäischen Banken, es sind immer noch nicht es sind immer noch nicht die Autos, es sind immer noch nicht die europäischen Rohstoffe und es ist immer noch nicht der Konsum. Und wir haben im Moment tatsächlich ein Problem. Ich meine, schauen wir uns mal die Marktbewertungen an. Amerika ist auf dem Allzeithoch. Ja, für den Amerikaner schon, aber nicht für den Rest der Welt. Weil der Dollar hat 10-15% abgewertet zu verschiedenen Währungen. Mhm. Also da ist immer noch eine ganze Ecke Luft nach oben. Das muss man ganz klar betonen. Für die Amerikaner ja, für den Rest der Welt nein. Was ist das Problem in der Schweiz? Problem ist, dass der Kollaps der Credit Suisse hat den Index belastet. Dann die katastrophale Performance von Nestle und von Roche. So, und Novartis ist auch nicht über alle Zweifel erhaben. Und die Großbanken, also die Großbank, ja, genau. So, und das ist und jetzt kommen wir wieder zum besten Beispiel. Wenn ich jetzt rückblickend mir das anschaue, wieder Rückschaufehler, wieder Hindsight, dass Sie mit einem ETF auf den Schweizer Markt sehr, sehr, sehr schlecht bedient worden wären. Denn es sind die Versicherer gelaufen, in erster Linie massiv, und die Immobilientitel, die zinssensitiven Titel, weil wir in der Schweiz bei Null sind und wir werden jetzt ins Negative gehen. Und das sind die Titel, die besser gelaufen sind als diese Problemtitel, die ich gerade genannt habe. So, das heißt, nicht immer ist, wie gesagt, es ist ja grundsätzlich so, dass ich gesagt habe, wir haben ein Problem in der Struktur. Und das hat sich ja nicht geändert in den letzten Monaten. Schauen Sie Japan an. KI getrieben. Das Phänomen, was wir in den USA hatten, das sehen wir in Japan. Softbank, dann sehen wir die Advantest. Also all diese KI getrieben Titel, die sind explodiert. So, in China sehen wir einige Inseln. Baidu ist extrem schön gelaufen, weil die Zahlen einfach besser geworden sind. China kommt langsam in eine Stabilitätsphase rein. Gefällt mir gar nicht mal so schlecht. So, und wir sehen, dass dort diese Entwicklung sich wiederholt. Europa versucht auf Pump zu wachsen. Das ist, was Amerika gemacht hat. China versucht jetzt durch die Infrastrukturveränderungen ebenfalls bestimmte Segmente zu treiben. Das sehen wir. Und das Paradebeispiel ist Japan. Dort sehen wir im Moment das, was wir vor Monaten in den USA gesehen haben, dass die Hightech-Titel den Index nach oben feuern und nach oben pushen. Ja, aber wo kommen wir denn immer wieder zurück? Amerika hat das Vorbild geliefert. Das noch zu Ihrer Frage vom letzten Mal. Wird Amerika die Führungsrolle wirtschaftlich verlieren? Nein. Und das ist eigentlich die beste Antwort darauf.
Lassen Sie uns gerade noch ganz kurz über Dollar und fallende Zinsen sprechen. Vorher eine wichtige Frage, auf die sicherlich viele warten. Warum Intel?
Warum Intel? Intel war problembehaftet und es gab es zwei große Ereignisse. Die US-Regierung steigt mit 10% ein. Mhm. Aktie hat kurz reagiert, ist wieder zurückgekommen und Softbank ist eingestiegen mit, ich glaube, 2 Milliarden. Warum? Finde ich sehr interessant, weil Softbank will natürlich sehr klug den Zugang zum Chipmarkt in den USA bekommen. Finde ich strategisch sehr, sehr wichtig und sehr klug. Und die US-Regierung will etwas machen, wo ich vielleicht einhake, was wir vorhin hatten. Meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, Leute auszubilden, und die dann einstellen und das Geld in die Ausbildung zu investieren. Jetzt hat Trump diesen Weg umgangen und gießt direkt Geld in das und fließt oder gießt direkt das Geld über Intel selbst. Aber das könnte tatsächlich eine Turnaround-Chance sein. Darum habe ich gesagt, sehr spekulativ, selbstverständlich. So wie letztes Mal, als wir Soundhound angesprochen haben, da habe ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen und dann natürlich die
Explosion.
Ja, die Explosion nach den Zahlen. Ja, weil Soundhound hat sich natürlich Nvidia verabschiedet, aber das hat ja das Produkt nicht schlechter gemacht. Und ich meine, Spracherkennung für die Zukunft auf KI basierend ist eine Nische. Es ist hochgradig spekulativ. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist eine Spekulation. Genauso ist auch Intel eine Spekulation. Aber das sind rationale und interessante Spekulationen, die man beimischen kann. Sicher nicht 10% des Depotwertes, aber als Idee finde ich das gar nicht mal schlecht. Und das könnte wirklich Intel ein Turnaround bringen. Sie müssen aber, wie gesagt, innovativ werden und sie müssen auch tatsächlich das Geld sinnvoll einsetzen und tatsächlich auch die Chips produzieren, die man braucht, weil Nvidia ist ja nun mal eine große Konkurrenz. Sie müssen Nvidia aus dem Weg gehen und in die Bereiche gehen, wo halt Nvidia nicht dominant ist. Und dann kann das durchaus was werden.
Eine Frage würde mich jetzt noch interessieren, bevor wir zum Dollar kommen, kommen wir langsam zum Ende. Ich hoffe, Leute, euch hat es heute wieder Spaß gemacht und wir bekommen einen Daumen nach oben. Und wenn ihr solche Hochkaräter natürlich nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mir einen großen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Jetzt haben wir gerade über Momentum gesprochen und über eine mögliche Mega-Rallye, wenn es gut läuft. Aber was könnte das Momentum brechen? Was ist ein Risiko oder ein schwarzer Schwan, wie auch immer? Gut, den schwarzen kennen wir halt noch nicht. Aber was macht Ihnen Sorgen, wo Sie sagen, okay, dann geht's nach hinten los?
Ich denke, dass im Moment die Schweizer, die weißen Schwäne eine Sache killen könnte. Jetzt bin ich mal wirklich, und jetzt bitte ich wirklich die Zuschauer wieder, es wenn tatsächlich eine totale Eskalation in der Ukraine, ein totales Zerwürfnis Trump-Putin, Attentat auf Trump, Kollaps einer Bank, solche Dinge. Also wirklich im klassischen Sinne ein Black Swan, der nicht am Horizont ist und den man auch nicht irgendwie auftauchen sieht. Oder wenn man sagt, ich habe es gar nicht kommen sehen. Solche Dinge, tatsächlich so. Etwas anderes, wir sind in einem Prozess. Dieser Prozess beinhaltet Risiken. Dieser Prozess beinhaltet aber gewaltige Chancen, die wir beide, schön, dass wir beide einer Meinung sind, nicht eingepreist sind. Und das sind halt die Dinge, die ja im Moment den Markt bestimmen. Die Zinsen werden es bestimmen, wie Sie gesagt haben, die Inflation. Das wäre auch noch ein Black Swan, dass die Inflation plötzlich durch irgendetwas explodiert. Aber das ist nicht rational, das ist nicht. Diese Annahmen sind wirklich reine Spekulationen. Das sind nur theoretische Möglichkeiten, was den Markt kippen lassen könnte. Ich glaube an keine dieser.
Aber warum sollen jetzt die Zinsen am 17. September fallen? Denn wir sehen ja schon, die Erzeugerpreise waren jetzt heißer. Es ist die Frage, ja, wo landen die Zölle? Sie haben es gesagt, selber landet bei den Verbrauchern. Also Jerome Powell spricht ja am Freitag in Jackson Hole. Da würde ich jetzt mal die These aufstellen, da würde er sich erstmal zurückhalten, weil es sind ja noch ein paar Wochen bis zum 17. September. Da wird man sich die Zahlen, die Daten anschauen, wie er das ja schon seit Jahren eigentlich jetzt auch gut hinbekommen hat. Immer hier, wir schauen einfach die Daten uns an. Warum sollte er jetzt die Zinsen senken? Es läuft ja gerade eigentlich alles halbwegs okay. Die US-Wirtschaft hat sich jetzt auch ganz gut berappelt. Also warum sollen die Zinsen fallen, wenn es doch jetzt dieses leichte Inflationsrisiko gibt? Also außer dass Trump sich das
nicht wünscht. Ich könnte jetzt einfach, ja, ich hab die Frage verstanden. Ich könnte jetzt anfangen, mit Ihnen jede makroökonomische Zahl zu diskutieren. Angefangen über den Arbeitsmarkt, über den Häusermarkt, über die Inflation, über weiß ich nicht was alles. Ich antworte Ihnen mit einem einzigen Satz darauf, weil er es jetzt endlich kann. Weil er jetzt endlich dem Trump das geben kann, was er will. Punkt. Die Daten lassen es zu.
Okay, sehr gut.
Ich möchte
Märkte rechnen ja auch damit, das muss man ja auch sagen, zu 80% am 17. September.
Ja, ist auch so. Und ich denke, dass wenn dieser Prozess in Gang gesetzt wird und die Inflation kommt runter, im Gegensatz, weil es ist ja so viel, auch es ist immer noch viel Negatives eingepreist, aber wenn man merkt, dass die Inflation nicht nachhaltig hochkommt, dann halte ich auch tatsächlich das. Und ich bleib dabei, das Level 3-3,5% ist für mich absolut auf die nächsten 12 Monate absolut in Sichtweite und in Reichweite. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, wenn ich mir die erlauben darf.
Bin ich gespannt.
Zwei Fragen. drei Fragen habe ich eigentlich an Sie. Und dann möchte ich in eigener Sache unbedingt noch zwei Sachen loswerden, weil ich in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen habe betreffend eines Punktes. Und das möchte ich nicht versäumen, weil das wirklich für Ihre Follower sehr, 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 sehr wichtig ist. Erstens, die Flitterwochen waren schön.
Sehr schön. War ordentlich warm in Tokio, aber
okay.
Also kann ich nur empfehlen. Japan sowieso geniales Reiseziel. Und Südkorea hat mich auch positiv überrascht.
Sie sehen,
ja, nett, dachte ich, jetzt kommt hier was Fieses, aber das war ja richtig, richtig sympathisch.
Sie sehen auch glänzend. Sie sehen auch glänzend aus. Und das können wir vielleicht beim nächsten persönlichen Interview noch etwas vertiefen. Die zweite Sache, die mich sehr interessiert, weil ich da auch sehr, sehr oft hier in der Schweiz darauf angesprochen werde, weil ich habe schon gesagt, dass Deutschland viel mehr in die Schweiz schaut als umgekehrt. Dass die Schweiz viel mehr natürlich zum großen Bruder schaut als umgekehrt. Wie sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden?
Ja, es hat sich wenig getan. Also ich muss sagen, der Beginn war, glaube ich, ganz positiv, weil man das Gefühl hatte, man hat eine andere Ernsthaftigkeit, jetzt sind diese Streitigkeiten behoben. Jetzt ist das Ganze auch ein bisschen professioneller von der Kommunikation, auch wenn man sich zum Beispiel die Social-Media-Kanäle anschaut, vielleicht mal im Vergleich im Außenministerium Baerbock zu den Nachfolgern, das hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Dann hatte man auch den Eindruck, die Stimmung wird ein bisschen besser, aber jetzt ist schon Ernüchterung eingekehrt. Also unter
dem Strich, das sieht man ja an den Umfrageergebnissen.
Ja. Unterm Strich fragt sich halt jeder, was ist jetzt unterm Strich anders geworden, außer Trippelschritten Richtung Steuersenkungen. Jetzt diskutieren wir aber statt Steuersenkungen eigentlich schon wieder Steuererhöhungen. Also
darauf wollte ich hinaus.
Darauf
wollte ich hinaus.
Ja.
Lars Klingbeil, 30 Milliarden Loch im Haushaltsplan. Stichwort.
Ja, da fällt nicht viel ein, außer Steuererhöhungen. Vor allem auf Einkommen wäre natürlich sicherlich eine ziemlich dumme Idee. Was soll man dazu sagen?
Meiner Meinung nach die dümmste in diesem Zusammenhang fällt mir ein brillantes Zitat vom großen Franz Josef Strauß ein. Das lassen wir mal jetzt für den Moment da sein. Jetzt bitte ich Sie noch um eine Minute Zeit, die für mich sehr wichtig ist, und das möchte ich gerne loswerden. Ich habe bei sehr, sehr vielen Anfragen im Moment aus Deutschland taucht immer zwischendurch eine Problematik auf. Und zwar, es gibt immer mehr Anfragen, wo sehr dubiose Angebote verbreitet werden.
Und da geht es konkret was?
Ja, da geht es um Edelmetalle, da geht es um Grundstücke im Ausland und da geht es um ganz verschiedene Dinge. Ich habe im Moment das Gefühl, dass das massiv zugenommen hat, warum auch immer. Ich denke mal, dass das daher kommt, dass man weiß, dass die Deutschen sehr interessiert daran sind, ins Ausland Geld zu bringen und viele da nach jeder helfenden Hand greifen. Tun Sie das bitte nicht. Stellen Sie zwei simple Fragen. Und das ist einfach eine Lösung, wo man 99% des Problems ausschalten kann. Erstens, ist dieses Angebot von einem lizenzierten Institut? Hat dieses Institut eine Lizenz? Das ist die Frage Nummer eins. Da gibt es die Seite von der BaFin oder von der FINMA, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Und dort können Sie nachgucken, ob diese Firma eine Lizenz hat oder sie hat diese Lizenz nicht. Das ist das Erste. Hat dieses Unternehmen keine Bank- oder Vermögensverwaltungslizenz? Lautet die Antwort zu diesem Investment nein. Und die zweite Frage ist, wird dieses Investment jemals mein Konto verlassen? Wenn ich für einen Kunden eine Aktie kaufe, dann zahle ich an einem Börsenplatz einen Betrag X und bekomme die Aktie. Das heißt, und die Aktie wird ins Depot eingebucht. Das heißt, der Vermögenswert wird niemals den Inhaber wechseln, sondern es bleibt im Besitz des Kunden, des Investors, wie auch immer. Lautet diese Frage, oder wird mein Geld jemals mein Konto verlassen? Lautet diese Frage ja und nicht nein, Finger weg. Wenn ich diese zwei Fragen mich stelle, ist es ein lizenziertes Unternehmen und wird mein Geld jeweils den wirtschaftlich Berechtigten wechseln? Ja oder nein? Schicke ich das Geld direkt an irgendeine Firma? Auf Deutsch gesagt, gibt es eine Zahlung aus dem Depot heraus? Finger weg. Und wenn ich nur diese zwei Fragen beantworte, dann muss ich kein Experte sein, dann muss ich keine Erfahrung haben, dann muss ich gar nichts haben, sondern ich stelle diese Fragen. Und wenn eine dieser Fragen nicht zu 100% mit Ja zu beantworten ist, Finger weg, und dann kann ich sehr, sehr viel vermeiden. Das ist das eine. Und das zweite ist ebenfalls sehr viele Mails, die ich bekommen habe, Bitcoin 1 Million, Gold auf 30.000, der DAX wird auf 1.000 kollabieren, bla bla bla. Es gibt nur eine einzige Lösung. Bitte diese Crash-Prophetei zum tausendsten Mal, man macht nur einen Fehler in dieser Hinsicht. Und ich verliere so viel Geld, dass es mich Jahre zurückwirft, wenn nicht ruiniert. Bitte nicht darauf hören. Ja, und zum Schluss wie immer, herzlichen Dank. Ganz wirklich wichtig, weil ich sage, das ist wirklich etwas sehr, 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 sehr Respektvolles. Der Respekt und das Niveau und auch die Qualität der Fragen, die mir gestellt werden seitens Ihrer Followerschaft. Ganz großes Kompliment. Es macht Spaß, es macht Freude. Dieser Austausch ist auf einem Niveau, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und so sind wir natürlich gerne bereit, auch wenn es etwas länger dauert, jede Frage zu beantworten. Und wie immer, der größte Fehler, den man machen kann, ist es, nicht zu investieren.
Sehr schön, Herr Linker. Das hat großen Spaß gemacht. Und bitte, Leute, seid vorsichtig. Es gibt so viele Betrüger, nicht nur jetzt, was Herr Linker gesagt hat, sondern auch, ihr seht ja vielleicht auch hier Videos von mir, die gefaked sind. Das gibt's auch von Beck und vieles mehr. Bitte seid immer super kritisch und vorsichtig. Und eine abschließende Frage noch. Ihr findet unseren Guide, wenn ihr euch generell für Investments in der Schweiz interessiert. Unten in der Beschreibung ist natürlich gratis, wenn euch ja vielleicht das auch nicht ganz klar ist, wie das funktioniert mit Euro und Franken. Abschließend vielleicht nochmal, bleibt die Schweiz trotz der Probleme für deutsche Investoren interessant und vor allem der Schweizer Franken? Sie haben ja vorher auch nochmal die Negativzinsen angesprochen. Wie schätzen Sie das ein? Ganz kurz zum Schluss.
Es hat sich nichts verändert. In keiner Art und Weise, im Gegenteil.
Also, die Schweiz bleibt attraktiv für deutsche Investoren aus Ihrer Sicht.
Schweizer Zinsen werden runtergehen ins Negative. Dadurch werden die Dividendentitel sehr, 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 sehr wieder gefragt werden. Der Schweizer Franken ist in einem Prozess. Sie haben es gesehen. Zinsen bei Null. Der Schweizer Franken tanzt auf dem Allzeithoch herum. Nichts hat sich verändert. Im Gegenteil.
Herr Linker, herzlichen Dank nach Zürich.
Sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben. Und wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.